was halt funktioniert, sind grundsätzlich Sachen, die eine Interaktionsaufforderung haben. Also TikTok ist ja eigentlich ein relativ passives Format, aber die Leute haben schon starke Meinungen da auch. Und wenn man das so ein bisschen herauskitzeln kann, dass die Leute ihre Meinung da kundtun, das ist natürlich auch gut für den Algorithmus, wenn die Leute kommentieren und nicht nur irgendwie weiter swipen. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass die Leute irgendwie interagieren, ist, glaube ich, immer eine gute Strategie.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Romy, was geht ab?
Mal wieder? Was denkst du, was ist mein Lieblingsthema im Moment?
Prime Day?
Nee. Adventskalender.
Ah, stimmt. Was macht der Adventskalender?
Es kommen gerade super viele Produkte an von den ganzen Partnerunternehmen. Und wir haben ein bisschen unterschätzt, wie viel 24 mal 1000 Produkte sind. Ich dachte, das sind ja immer so kleine Produkte. Aber da kommt schon.
Euer Lager ist voll.
Unser Lager ist voll und wir haben gerade erst, ich glaube, 5 von 24 Produkten hier. Das geht und super viele neue Kundenanfragen, was mega ist.
Geil. Auch nochmal Shoutout an alle, die hier zuhören.
Ihr und bei dir?
Bei mir, mein großes Hauptprojekt ist aktuell, unsere sogenannte Retention Rate zu steigern. Sprich, dass die Kunden nicht nur einmal bei uns bestellen, sondern mehrmals. Weil man muss sagen, bei uns, wir wachsen dieses Jahr bisher haben wir 90-100% Wachstum zum Vorjahr, was also crazy ist auf dem Scale, ohne da arrogant eingebildet zu sein. Was wir extrem gut machen, ist die Neukundengewinnung. Aber unsere Repurchase Rate ist nicht ganz so geil.
Was denkst du, woran das liegt?
Ich glaube, wenn ich unser Sales-Team anschaue, wir haben 20 Leute im Sales-Team, die sich wirklich aktiv nur um Sales kümmern. Und davon arbeiten 18 Leute eigentlich für Neukundengewinnung und nur Peter und Josh für die Retention. Und daher habe ich da, sage ich mal, das Zepter in die Hand genommen. Wir sind hier einiges am Machen. Und da vielleicht auch kleiner Tipp und eine Schätzfrage an dich, Romy. Mhm. Wir fragen, ich habe es ja auch schon oft gesagt, Post-Purchase-Service auf der Thank-You-Page. Bei Neukunden fragen wir immer, woher kennst du uns? Das kann ich auch jedem empfehlen. Müsst ihr machen. Wir haben es aber jetzt umgestellt, dass Bestandskunden, Kundinnen, fragen wir. Wir haben erst gefragt, sowas in Richtung Branding, wofür steht Snogs? Das machen wir so alle 2-3 Monate. Aber jetzt, und das sind spannende Erkenntnisse, kann ich nur empfehlen, dass man Bestandskunden, Kundinnen fragt, wo, aus welchem Anlass kaufst du Snogs?
Mhm. Und die Schätzfrage ist, was am meisten angegeben wird?
Was sind irgendwie die Top 5 Gründe, warum Leute Snogs kaufen? Zu welchem Anlass?
Zu welchem Anlass? Gibt es sowas wie für die Familie, also für andere?
Ja, für die Familie sind knapp so zwischen 5 und 10 Prozent.
Zwischen 5 und 10 Prozent. Ich hätte es eigentlich nicht als Geschenkartikel gesehen, aber wenn du
auch
so fragst, auch 5 bis 10, was ist denn das höchste, also von der Prozentzahl, was ist das höchste?
Ey, 65%, das kann ich auch direkt spoilern, ist einfach für mich selbst.
So für mich random, selbst.
Ey, ich kauf's halt einfach.
Und dann noch irgendwas Überraschendes für die Familie. Boah. Für mich selbst als Geschenk und für die Arbeit.
Das könnten wir vielleicht noch mit dazu nehmen, aber auch ein, was auch um die 10% hat, ist, jetzt habe ich selber gerade vergessen, ich gehe in Urlaub und auf Reisen.
So, echt?
Ja, dass man halt, bevor man auf Urlaub und Reisen geht, und was wir halt machen, ist jetzt diese, ein bisschen ausgeklügler, dass wir diese Tags, also wenn uns eine Kundin das sagt, dann wird diese Person getaggt im Backend. Und dann, wenn sie zum Beispiel sagt, ey, für meine Familie kaufen, dann schicken wir der personalisierte Mails nach 4 Wochen und sagen so, hey, für deine Familie willst du nicht mal ein Family Pack machen und so. Und in die Richtung gehen wir gerade und ich werde berichten, wie gut es funktioniert hat.
Interesting.
Also jetzt viel Spaß mit der Folge.
Viel Spaß.
Willkommen zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Heute haben wir zwei tolle Gäste zu Gast gehabt. Und zwar Anna-Maria und Kai Jäger. Die beiden sind verheiratet, wie er am Namen erkennen kann. Und die beiden sind die Gründer von Lethal Cosmetics. Wir werden sie gleich nochmal fragen, wie man es genau ausspricht. Die beiden haben Lethal Cosmetics 2016 gegründet, haben dann viele verschiedene Produkte rausgebracht, eine Wahnsinnsstory, haben sich das selbst alles angeeignet, aber ihr werdet es gleich hören. Am beeindruckendsten, und das habe ich vor allem aus dieser Folge mitgenommen, sie haben schon angefangen, vor 2 Jahren, damals als TikTok noch Musical.ly hieß, haben sie ihre ersten Videos hochgeladen und sie werden uns in dieser Podcast-Folge erzählen, wie sie es geschafft haben, eine der größten Brand-TikTok-Kanäle in Deutschland mit über 1 Million FollowerInnen aufzubauen. Und wir haben auch drüber gesprochen, inwiefern das die Sales pusht, was ihre besten Tipps sind. Und ich habe wie immer auch versucht, irgendwie ein paar Sachen rauszuziehen, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Also viele tolle, spannende Insights.
Jeder, der jetzt wissen möchte, wie man sich als Brand auf TikTok positionieren soll, ich glaube, da gab es auch sehr viel interessante Insights, weil sie auch dann ein bisschen anderes Standing dazu haben, ist bei dem Podcast auf jeden Fall total richtig. Und wir haben vor allem auch über die These gesprochen, dass Brands sich als erstes mal organisch auf TikTok fokussieren sollten und dort wachsen sollten und erst danach dann Content durch Paid Ads verlängern. Darüber haben wir gesprochen. Ich würde sagen, es geht los.
Los geht's.
Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank.
Wir freuen uns, hier zu sein.
Vielleicht erstmal die Frage, wie spricht man euch aus?
Also ich glaube, wir sind so ein bisschen dafür verantwortlich, dass man im deutschen Sprachraum das Wort lethal jetzt besser aussprechen kann. Ihr seid nicht die Einzigen, weil als wir gelauncht sind, haben wir natürlich auch relativ viel so Influencer-Videos bekommen und das war wirklich alles von Lethal, Lethal und natürlich Lufa ist unser Favorite. Also wir waren auch schon mal Lufa Cosmetics, also wir haben schon alles gehört.
Wie wichtig würdet ihr, weil wir gerade schon beim Namen sind, wie wichtig findet ihr den passenden Namen? Weil viele GründerInnen und auch die zuhören, ey, die sind da Wochen über Monate mit beschäftigt und ich finde euren Namen mega geil, deswegen, das meine ich jetzt nicht böse, aber ist natürlich schon auch anspruchsvoll und ihr sagt, ihr hattet Challenges, aber nichtsdestotrotz seid ihr mega erfolgreich. Also daher die Frage, wie wichtig glaubt ihr, ist der passende Name?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist sowohl so, dass man es manchmal über als auch unterschätzt. Ich denke, was wichtig ist, dass der Name einen guten Zielgruppenfit hat. Wir hatten am Anfang uns natürlich auch überlegt, was ist so die Nische. Der Make-up- und Kosmetikmarkt ist natürlich gigantisch. Es gibt unheimlich viele Player. Das heißt, für uns war klar, wir müssen uns irgendwie einordnen. Wir brauchen irgendwie eine Zielgruppe, die auch ein bisschen spitzer sein sollte. Wir wollten nicht irgendwie alle Make-up-EnthusiastInnen da abdecken, sondern eine ganz spezifische Zielgruppe und haben uns auf so ein bisschen alternativeres Publikum ausgerichtet und daher auch der Name. Das hat sich auch tatsächlich dann im Anschluss sehr bewahrheitet, dass das die richtige Strategie war. Gleichzeitig ist es so, wir sind jetzt in unserer Zielgruppe sehr viel breiter geworden. Es gibt sehr unterschiedliche Menschen, die unsere Produkte benutzen, von Menschen, die das auch im Büro tragen, zu irgendwie ganz alltäglichen Anlässen oder auf Festivals, also sehr unterschiedlich. Und tatsächlich auch bei den vielleicht etwas weniger alternativen KundInnen war das so, dass der Name uns auch nie im Weg stand. Also ich glaube, es ist wichtig, aber man sollte sich da auch nicht zu sehr drauf versteifen. Am Schluss zählt das Produkt und wie man sich gibt als Marke.
Bevor wir gleich mal vielleicht noch ein bisschen eure Story einsteigen, wäre es, glaube ich, gut, wenn wir einmal noch einen wichtigen Begriff klären, weil der fällt bei euch immer wieder, nämlich ethisches Make-up. Was genau versteht ihr darunter? Und vielleicht auch so ein kurzer Einblick in eure Produkte und Produktpalette, damit jeder, der jetzt vielleicht noch nicht auf TikTok mal vorbeigeschaut hat und sich eure Videos angeschaut hat, sich vorstellen könnt, was ihr macht.
Ja, also ethisches Make-up bedeutet für uns, dass es über tierversuchsfrei zu sein und dass die Tatsache, dass alle unsere Produkte vegan sind, auch darüber hinausgeht. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Produkte unter
guten Arbeitsbedingungen.
Wie muss man sich das vorstellen, gute Arbeitsbedingungen? Werden die Produkte dann in Deutschland gefertigt? Ist es eher im Ausland oder wie bei uns, die ganzen Produkte kommen ja aus Asien, nichtsdestotrotz sichern wir dort die tollen Arbeitsbedingungen. Wie ist es im Make-up-Bereich?
Genau, also wir haben eine eigene Produktion tatsächlich. Wir sitzen auch gerade in unserem R&D-Labor und ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund, aber die Produktion läuft. Also gerade werden auch Lidschatten gefertigt bei uns und Für uns bedeutet ethische Bedingungen, das hat natürlich, fängt irgendwie an bei den Rohstoffen und geht dann bis in die Produktion. Man kann sich so vorstellen, da sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Rohstoffe in Kosmetik drin, die aus aller Herren Länder natürlich letztendlich kommen. Und das bedeutet, dass wir sehr genau sicherstellen müssen, unter welchen Bedingungen die gewonnen werden. Ein Stichwort, was man da nennen kann, ist Mica. Das ist so ein sehr verbreiteter Kosmetikinhaltsstoff. Das ist ein mineralischer Inhaltsstoff, der gerade so in so schimmernden Produkten sehr häufig drin vorkommt. Und der hat leider den bitteren Beigeschmack, dass er in der Vergangenheit oft aus Kinderarbeit stammt, wo wir sehr früh gesagt haben, wir wollen alle Ketten, die wir haben, wo wir diese Rohstoffe herbeziehen, aufrollen, um einfach zu verstehen, was steckt dahinter, wo kommen die her, wie werden die hergestellt, dass wir einfach eben auch unseren KundInnen sagen können, die Produkte kommen aus guten, ethischen, einwandfreien Quellen und das erstreckt sich auf alle Rohstoffe, die wir verwenden.
Wow, mega. Wie ist euer Background? Wie habt ihr das geschafft? Also seid ihr, ich weiß nicht, was man da gelernte, korrigiert mich, also welchen habt ihr Chemiker, würde ich am ehesten sagen? Oder welchen Background habt ihr? Weil ich stelle mir das unfassbar kompliziert vor, das Produkt an sich schon mal zu produzieren, selbstständig. Aber dann noch ethisch frei und all diese Dinge, die ihr gerade genannt habt, das ist ja wahnsinnig.
Genau, also mein ursprünglicher Hintergrund ist Wirtschaftsinformatik. Ich hatte mich aber, als wir uns mit der Idee befasst haben, eine Kosmetikmarke zu gründen, wollte ich auch mehr wissen darüber, wie die Make-up-Herstellung eigentlich funktioniert und hatte mich dann dazu entschieden, noch ein Fernstudium aufzunehmen in Cosmetic Science.
Hast du es auch abgeschlossen tatsächlich?
Genau.
Wahnsinn. Wie lange geht so ein Studium Cosmetic Science?
Dadurch, dass das sehr spezialisiert für ein Thema ist, also nicht das ganze Spektrum an Chemie, hatte das ein Jahr gedauert.
Und dann habt ihr mit einem Produkt angefangen oder was stand quasi so zuerst da auch als Vision damals?
Ja, wir haben mit Liquid Lipsticks und Lidschatten angefangen, mit einer kleinen Produktpalette von 9 Farben bei den Lidschatten und 6 Farben bei den Liquid Lipsticks, genau. Und da hatten wir uns dann in der Zeit, wo ich mein Fernstudium gemacht habe, hatten wir uns ein kleines Labor angemietet, wo ich dann auch parallel dazu an den eigenen Formulierungen gearbeitet habe. Genau, und dann haben wir im Januar 2017 angefangen mit dem Launch.
Genau.
Würdet ihr sagen, dass es von Anfang an mega gelaufen ist, so wie ihr euch das vorgestellt habt und direkt durch die Decke oder war es ein holpriger Start?
Nein, es war ein Gott sei Dank sehr guter Start für uns. Wir sind ja von dem Tierschutzverein Peter zertifiziert als vegan und tierversuchsfrei und dadurch, dass wir am Anfang ja auch eine Marktlücke in Deutschland die für uns identifiziert haben, hatte Peter natürlich auch ein Interesse daran, eine Marke, die in Deutschland das erstmals macht, auf ihren Kanälen zu promoten. Und dadurch haben wir halt eine große Reichweite für den Start bekommen, vor allem über Facebook, mit dem Ergebnis, dass wir dann in sehr, sehr kurzer Zeit komplett ausverkauft waren.
Und dann wart ihr erstmal nur ein paar Jahre lang nur mit eurem Online-Shop aktiv und jetzt seid ihr auch im Einzelhandel, ne?
Genau.
Also wir haben tatsächlich, als wir angefangen haben, haben wir wirklich nur in Deutschland auch verkauft, nicht im Ausland. Und für uns war das eigentlich klar, dass wir eine Direct-to-Consumer-Brand sein wollen. Und dann war das, also wie ganz viel eigentlich bei uns, wir haben im Vorfeld uns so ein bisschen unterhalten, wir haben auch euren OMR-Podcast gehört und haben ganz viele Parallelen gefunden, aber auch ein paar sehr interessante Unterschiede. Was bei uns sehr lustig war, also alles, was im Einzelhandel passiert ist, ist eigentlich quasi mehr so ein Zufall gewesen, dass die sich bei uns gemeldet haben. Also die ersten, die sich gemeldet haben, war so ein spanischer Online-Shop, dann waren wir plötzlich in Spanien vertreten und dann hat sich die Parfümerie Pieper gemeldet. Die kennt man vielleicht, wenn man in Westdeutschland wohnt. Die ist die größte Privatparfümerie in Deutschland, haben mit 150 Filialen. Und die haben gesagt, hey, wollen wir nicht was zusammen machen? Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar, machen wir auch. Und jetzt, ich glaube 2020, hat sich Douglas gemeldet. Inzwischen sind wir bei Douglas in Deutschland, aber auch Holland, Österreich, Schweiz, Spanien und bald auch in Frankreich. Also es kam immer so eins zum anderen, ohne dass wir da sehr viel Vertrieb tatsächlich machen mussten.
Ihr seid ja sehr bescheiden auch und zurückhaltend. Könnt ihr uns mal ein Gefühl dafür geben, wie groß seid ihr eigentlich? Wie viele Leute arbeiten inzwischen in eurem Team? Ihr seid ja international. Ich habe gerade auch gesehen, bei Google Trends seid ihr auch wirklich uns dicht auf den Fersen. Also die jetzt denken, okay, ja, es hört sich cool an. Ihr seid ja wahnsinnig groß. Vielleicht könnt ihr da ein paar Einblicke geben.
Also wir sind tatsächlich nicht so groß wie ihr. Wir sind auch tatsächlich, ich glaube, da kommen wir sicherlich nachher noch dazu, wenn wir so ein bisschen über TikTok und sowas sprechen. Wir sind ein bisschen anders unterwegs als ihr, weil wir quasi überhaupt gar kein Online-Marketing machen. Also wir sind dahin, wo wir jetzt gewachsen sind, organisch gewachsen, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo wir ein bisschen Affiliate-Marketing oder Influencer-Marketing gemacht haben. Wir machen jetzt, das kann man glaube ich schon sagen, wir machen 7-stelligen Umsatz. Wir sind seit 2019 profitabel, seit 2020 eigentlich so richtig. Auch, dass man sagen kann, es war die richtige Entscheidung, den sicheren Job zu kündigen. Letztendlich, wir sind glaube ich jetzt aktuell 15 Mitarbeiter. Das schließt aber alles ein, also Versand, Marketing, Produktion, Vertrieb, komplett.
Stark. Du meintest gerade, 2020 war das erste Jahr, wo ihr dann so richtig profitabel wart. War das ein schweres Jahr trotzdem für euch? Weil ich stelle mir das so vor, habe es auch von vielen gehört, gerade mit Kosmetik, alle sind plötzlich daheim geblieben. Du hast dir nicht mehr irgendwie viel Neues zum Anziehen gekauft, weil du hattest irgendwie auch keine Gelegenheit, das zu tragen. Eigentlich war es doch auch mit Kosmetik so ähnlich, oder?
Ja, also es ist, war ganz interessant, weil wir hatten zu der Zeit auch Calls mit Douglas und so weiter und die haben alle gesagt, oh, ganz schwierig, schwierige Zeit gerade. Also Douglas war happy, weil die natürlich sehr viel Geschäft auch online dann einfach gemacht haben. Aber man hat uns gesagt, ja, das geht jetzt alles in Richtung Skincare. Make-up ist jetzt natürlich, wenn man Masken trägt, trägt man keinen Lippenstift und wenn man irgendwie von zu Hause arbeitet, macht man sich auch nicht für die Arbeit irgendwie schick. Und wir haben das überhaupt gar nicht gemerkt. Also im Nachhinein kann man vielleicht sagen, wir wissen es nicht so richtig, weil es hätte natürlich sein können, dass ohne Pandemie wäre es vielleicht noch besser gewesen. Aber letztendlich kann man sagen, wir haben ziemlich enthusiastische KundInnen. Also das sind sehr viele Menschen, die einfach aus Freude an Make-up Make-up tragen, auch für nur für sich selber oder für Social Media oder eben für auch für kleine Gruppen, wenn man sich irgendwie mit Freunden trifft oder sowas. Und das heißt, wir haben das tatsächlich von der Seite gar nicht gemerkt. Was wir natürlich gemerkt haben, war, wir hatten viel, viel größere Probleme, die auch bis heute anhalten, Rohstoffe teilweise ranzubekommen. Die Preise sind natürlich alle explodiert. Wir haben zu der Zeit sehr viel, also ist vielleicht auch eine interessante Information, wir machen den meisten Umsatz tatsächlich in den USA. Und wir schicken natürlich auch sehr viel in die USA von Deutschland aus. Und wir haben dadurch, dass unsere Produkte relativ klein sind, können wir die ganz günstig als Warenpost international verschicken. Und das ging dann plötzlich nicht mehr, weil wegen Covid die ganze internationale Warenpost auf Seefracht umgestellt wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt gar nicht in die USA verkaufen, haben alles auf Expressversand umgestellt. Und das ist natürlich richtig teuer. Das kostet dann für die KundInnen so 20 Euro. Und wir dachten, okay, das ist jetzt so der Todesstoß für das USA-Geschäft, aber überhaupt nicht. Also die Leute haben das mitgemacht, haben sich gefreut, dass die Pakete in 3 Tagen da sind. Aber niemand hat irgendwie gesagt, okay, das bin ich nicht bereit zu zahlen. Haben wir nicht mitgerechnet, aber war natürlich wirklich toll.
Sind internationale Märkte euer Hauptwachstum gewesen in den letzten Jahren oder waren es auch viel neue Produktgruppen? Ihr habt ja gesagt, Lipliner und Lidschatten waren euer Start. Ich glaube, Lidschatten sind auch bis heute eure Topseller, oder?
Ja.
Genau. Wie verhält sich da mit neuen Produktgruppen bei euch?
Also umsatztechnisch, vielleicht kann man so ein bisschen noch mehr in da reingehen, wie unser Geschäft eigentlich funktioniert. Also wir sind sehr launchgetrieben. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, 6 Produktlaunches gemacht. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 8 Produktlaunches machen. Und da machen wir natürlich den größten Teil unseres Umsatzes. Also wir haben einen guten Baseline-Revenue, der getrieben wird vor allem durch Paletten, also Lidschattenpaletten, die sich die KundInnen selber zusammenstellen können bei uns auf der Webseite. Das ist so unser Hauptumsatztreiber. Und dann der nächste große Faktor ist eben Launches. Und ja, ich würde sagen, wir machen tatsächlich, also außerhalb von Black Friday, das ist sozusagen der größte Umsatztag des Jahres bei uns, würde ich sagen, machen wir so 60-70% unseres Umsatzes tatsächlich zu den Launch-Tagen.
Mega. Und ein großes Thema, so bin ich auch, möchte ich ganz ehrlich sein, so bin ich vor allem auch auf euch aufmerksam geworden, TikTok. Wir haben am Anfang schon gesagt, ihr habt 1 Million Follower oder sogar deutlich drüber, ich weiß es gar nicht mehr genau, und ihr wart bei einem Ranking, das ich gesehen hatte, ich weiß nicht, ob es bei OMR oder ja, LinkedIn OMR. Oder war, die schnellstwachsende oder eine der schnellstwachsenden Brands in Deutschland. Ein absoluter Hidden Champion, also ich glaube, für das, was ihr macht, sprechen noch viel zu wenig Leute über euch. Also da erstmal von meiner Seite riesengroßen Respekt. Könnt ihr uns in die TikTok-Reise mitnehmen? Wann habt ihr euer erstes Video hochgeladen und wart ihr euch von Anfang an sicher, okay, das ist, wo unsere Community zu Hause ist, unsere Kundinnen, dort vielleicht auch der Elevator so für unsere Brand, weil wir dort so richtig Gas geben können?
Also erstmal natürlich vielen Dank für die sehr freundlichen Worte und das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, weil das auf der einen Seite sehr strategisch war und auf der anderen Seite doch viele Sachen passiert sind, die wir nicht so geplant hatten oder womit wir nicht gerechnet hatten. Also in der Zeit war für uns klar, wir wollen mehr eigenen Content machen, mehr eigenen Video-Content machen. Wir hatten immer eine, würde ich sagen, eine starke Präsenz auf Instagram, die war aber sehr bildorientiert, wir haben sehr viel Produktbilder geteilt und so weiter und wir wollten auf der einen Seite als kleine Marke natürlich auch irgendwie persönlicher sein, irgendwie es unseren KundInnen leichter zu machen, zu sehen, wer steht denn eigentlich hinter der Marke, was sind das für Menschen, die die Produkte machen und verkaufen, und auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, wenn wir uns nur auf Influencer-Marketing verlassen, dann ist es so, dass wir nicht wirklich Kontrolle darüber haben, wie unsere Produkte vorgestellt werden. Das hat oft super gut geklappt. Da hatten wir irgendwie PR rausgeschickt an InfluencerInnen und dann war das auch so, dass die Produkte so vorgestellt wurden, wie wir uns das erhofft hatten. Aber teilweise war es eben auch nicht so. Und dann haben wir gedacht, okay, wir brauchen eigenen Content, wo wir unsere Produkte präsentieren können. Und unser Fokus war damals eigentlich sehr, sehr stark Instagram und YouTube. Also wir wollten Video-Content auf Insta-Stories teilen. Wir wollten YouTube-Videos machen. Das haben wir dann auch angefangen. Und wir haben halt gemerkt, so ein paar Formate, die funktionieren echt super. Also alles, was so behind the scenes ist, wie wird das Make-up hergestellt, das ist was, was die Leute einfach super inspiriert hat. Wir haben auch sehr viel einfach Farbkombinationen gezeigt und so weiter. Das hat alles super performt. Und das war so die Zeit auch, als aus Musical.ly dann TikTok wurde und als man so ein bisschen das Gefühl hatte, das wird größer als nur Lip-Sync-Videos. Und ich hatte gestern mal nachgeguckt und ich glaube, unseren ersten TikTok-Post haben wir ziemlich genau vor 2 Jahren gemacht. Also das war, fing das an. Und wir haben zu der Zeit, also wir waren damals noch ein wirklich super kleines Team, haben eine Werkstudentin eingestellt, die dann den TikTok-Kanal für uns bespielt hat. Wir haben natürlich alles Mögliche ausprobiert und haben gemerkt, die Formate, von denen wir eigentlich wussten, dass sie gut funktionieren auf Instagram, die haben tatsächlich auch auf TikTok gut funktioniert. Das war eben dieser Behind-the-Scenes-Content. Wir haben natürlich auch verschiedene andere Sachen versucht und muss sagen, die Werkstudentin, die uns da unterstützt hat, die hat sich da auch wirklich super reingefuchst, hat sich komplett auseinandergesetzt mit, welche Songs sind viral, zu welchen Zeiten postet man am besten, wie baut man das alles auf. Und dann haben wir immer wieder nach neuen Formaten gesucht, die viral gehen können. Das erste, was so richtig krass viral gegangen ist, war tatsächlich ein Video, wie eine Lidschattenpalette zusammengesetzt wird. Wir haben das dann irgendwie auch noch ein paar Mal repostet, das Video, und das bekommt jedes Mal Millionen von Views. Wir haben auch nicht so richtig verstanden, warum ausgerechnet dieses Video, aber freuen uns natürlich sehr drüber. Und genau, wir hatten das dann als ein Format eben identifiziert, dass das super funktioniert, waren dann so ein bisschen auf der Suche nach anderen Formaten. Und ich hatte tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass ihr die auch schon gesehen habt, zu der Zeit sehr viel Werbung für so Mobile Games gesehen. Und eins von diesen Mobile Game Werbeformaten, was ich gesehen habe, war, wo jemand so ein Mobile Game gespielt hat und einfach unheimlich schlecht war. Und ich glaube, der Grund, warum diese Mobile Game Ads so gut funktioniert haben, ist, weil man als Zuschauer denkt, das kann ich ja so viel besser. Ich glaube, ich muss mir mal das Spiel runterladen und den Leuten zeigen, wie es richtig gemacht wird. Und dann hatten wir ein Format entwickelt, was wir This or That nennen, wo man quasi eine Lidschattenpalette zusammenbaut bis auf den letzten Lidschatten und dann dem Zuschauer 2 Lidschatten zur Auswahl stellt. Einer, der super gut passt und einer, der überhaupt nicht passt. Und dieses Format ist natürlich so, dass die Leute sagen, okay, ich habe eine starke Meinung dazu. Ich möchte, also mehrheitlich haben natürlich dann die Leute den passenden Lidschatten gewortet und teilweise haben diese Dinger dann halt auch wirklich hunderttausende Kommentare wirklich bekommen, weil die Leute eben das Gefühl hatten, sie müssen uns helfen, dabei den richtigen Lidschatten zu finden. Und das war halt so ein Format, was auch immer noch regelmäßig viral geht.
Macht ihr das Format bis heute? Und würdest du sagen auch, okay, dann zweite Frage, würdest du sagen, genau solche Formate, jetzt auch ganz uneigennütze, sollten am besten funktionieren? Meine Gedanke war gerade, bei uns macht Murat aktuell TikTok, dass wir zum Beispiel unsere MitarbeiterInnen aufstellen und dann, okay, wer davon muss irgendeinen Blödsinn machen oder keine Ahnung. Also so ganz banale Fragen, wer wird bestraft in Anführungszeichen oder wer muss irgendwie eine Challenge machen? Weil so in die Richtung habe ich jetzt das Format verstanden.
Also es ist tatsächlich so, ich glaube, es ist immer eine Frage mit jeder Plattform, was möchte man da eigentlich erreichen? Für uns ist TikTok tatsächlich primär Fun aktuell. Das ist jetzt nicht unser Sales-Treiber Nummer eins. Wir haben das Gefühl, dass die Audience auf Instagram deutlich besser konvertiert. Also wir haben sehr wenig Conversions wirklich über TikTok, obwohl wir da so eine große Audience haben. Unser Gefühl ist auch, und das sagen auch die Zahlen so ein bisschen, dass die Audience sehr jung ist da. Unsere Produkte sind relativ teuer. Das heißt, die sind natürlich Mid-Price-Segment, aber wenn man jetzt halt irgendwie 16 ist, dann kauft man sein Make-up eher in der Drogerie. Da können wir natürlich preislich nicht mithalten. Das heißt, für uns ist es so, aktuell das ist eher so eine Fun-Plattform. Das ist schön, wenn da auch ein paar Sales generiert werden, aber das ist jetzt nicht unser Fokus auf TikTok, sondern für uns ist es eher so, das ist so die heranwachsende Zielgruppe, die nächste Generation von Lethal Customers, die wir halt gerne früher an die Marke binden möchten. Und deswegen haben wir da auch Formate, von denen wir die vielleicht nicht so Sales-Treiber sind, aber die halt eine Beziehung zur Marke herstellen. Und da ist es, glaube ich, ein gutes Format, was halt funktioniert. Sind grundsätzlich Sachen, die eine Interaktionsaufforderung haben. Also TikTok ist ja eigentlich ein relativ passives Format, aber die Leute haben schon starke Meinungen da auch. Und wenn man das so ein bisschen herauskitzeln kann, dass die Leute ihre Meinung da kundtun, das ist natürlich auch gut für den Algorithmus, wenn die Leute kommentieren und nicht nur irgendwie weiter swipen. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass die Leute irgendwie interagieren, ist, glaube ich, immer eine gute Strategie auf TikTok.
Es wird Unternehmen ja meistens empfohlen, ein Gesicht auf TikTok zu zeigen. Also, dass man eine Persönlichkeit aus dem Unternehmen hat, die das Unternehmen dann auch repräsentiert. Wenn man eure letzten Videos jetzt anguckt über die letzten Monate, dann sieht man da eigentlich kein festes Gesicht. Und der Erfolg gibt euch ja absolut recht. Warum habt ihr euch dagegen entschieden?
Also die diese Gesichtsfrage ist tatsächlich was bei uns auch lange schon eine Rolle spielt, weil wir uns auch als Founder sehr wenig zeigen. Und das ist jetzt mehr so, also wir sind, glaube ich, beide auch eher so behind the scenes lieber aktiv als vor der Kamera. Und wir waren auch immer so, wir wollten nicht unbedingt so eine Founder-Brand werden. Wir wollten eigentlich, dass die Leute sich mit unseren Produkten identifizieren und nicht unbedingt mit den Foundern. Und ich glaube, das hat auch sehr gut geklappt. Das gibt uns natürlich auch eine gewisse Flexibilität. Auf der anderen Seite, wir haben eine unheimlich diverse Audience. Da ist wirklich jedes Alter vertreten, jede Herkunft, natürlich Geschlechter, Identitäten und so weiter. Und das ist uns auch wichtig, dass wir das verkörpern. Wir sind auch eine sehr diverse Company in unserem Team. Und deswegen wäre es auch ein bisschen einseitig, glaube ich, wenn wir immer die gleichen Personen zeigen würden. Und deswegen wollen wir eben auch gerade so diese Diversität bei uns feiern. Wir haben natürlich auch viel User-Generated Content zum Beispiel bei uns, zumindest auf Instagram, weil wir halt auch eine sehr diverse Audience haben, die mega schöne Make-up-Looks zum Beispiel machen, die wir auch eben gerne dann teilen wollen. Und für uns ist einfach so jeder, der bei uns auf den Feed kommt, der soll sich irgendwie repräsentiert fühlen, soll irgendwie das Gefühl haben, das ist die passende Marke für mich.
Habt ihr noch ein paar ganz konkrete TikTok-Tipps, wenn es nicht unbedingt das Gesicht ist, aber auch wir mit Snox, wir strugglen echt sehr stark auf TikTok irgendwie Fuß zu fassen. Unsere Taktik gerade, vielleicht könnt ihr die auch challengen. Wir haben eine Person jetzt Vollzeit auch drauf und unser Ziel ist es jetzt jeden Tag erstmal ein Video hochzuladen. Das ist erstmal, um so den Algorithmus anzufüttern. Wir versuchen tatsächlich in Form von Murat, sage ich mal, ein wiederkehrendes Gesicht zu machen, um jetzt nicht zu viel Verwirrung für die Leute, die uns vielleicht auch zuschauen, auch regelmäßiger irgendwie zu stiften. Und es soll bei uns stark in Richtung, was wir einfach merken, weil wir haben 120.000 Follower, dass vor allem einfach Comedy und, sage ich mal, sich selbst sehr ironisch und auch gerne schlecht geschauspielert, dass das einfach, einfach super gut funktioniert und auch, und das steckt irgendwo auch in unserer DNA, Leute zu pranken, also Kolleginnen etc. Habt ihr vielleicht ganz konkrete Tipps, gar nicht nur auf uns bezogen, sondern generell, wenn eine Marke jetzt von null an bei TikTok anfängt, findet ihr 30 Tage jeden Tag ein TikTok? Ist es ein guter Richtwert? Sagt ihr, es müssen eher 2-3 sein? Wie könnt ihr da Leuten, ja, Hilfe an die Hand geben?
Also ich glaube, was unser Learning so ein bisschen ist, ist, dass es sehr viele Mythen um TikTok gibt, von was man alles nicht auf gar keinen Fall machen darf und nicht machen darf. Und ich finde, für jede Aussage, die man so findet, gibt es ein gutes Gegenbeispiel von jemandem, der genau das macht und super erfolgreich damit ist. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen befreien von all diesen. Deswegen geben wir da auch nicht so gerne Tipps, weil unsere Wahrnehmung ist, dass das, was für uns funktioniert, nicht unbedingt für andere funktioniert und jeder so ein bisschen den eigenen Weg finden muss. Also TikTok, das ist so das Einzige, was wir wirklich so, glaube ich, in der Tiefe verstanden haben. TikTok optimiert unglaublich auf Time in App. Das ist auch das, wo Instagram gerade struggelt, dass einfach die Leute unglaublich viel Zeit in TikTok verbringen. Und jeder Content, der das nicht fördert, der wird von TikTok bestraft. Das ist einfach so. Also wenn man Content macht, wo die Leute zu schnell wegswipen, wo die Leute irgendwie das Video nicht zumindest mal einen großen Teil davon angucken, dann hat man relativ wenig Chance, da Reach zu bekommen. Das heißt, alles, was die Leute irgendwie in den ersten Sekunden packt und dann idealerweise dazu bringt, das bis zum Schluss anzugucken, das hilft. Ansonsten alles, was wir irgendwie vermutet haben, hat sich teilweise dann auch nicht bestätigt. Ob man dann zu bestimmten Zeiten posten muss, hat sich nicht bestätigt. Wir haben überlegt, wir hatten mal eine Vermutung, ist es wichtig, dass man die Videos wirklich in der TikTok-App filmt? Aber dann schau dir all die ganzen Creator an, die irgendwie ihre massiv nachbearbeiteten Videos aus After Effects in TikTok exportieren. Das ist also auf jeden Fall auch nicht, gibt's keine Belege dafür, dass das so ist. Also ich würde sagen, man sollte sich gar nicht so einen Kopf drum machen. Man sollte Content finden, der zu einem passt, der zu der Audience passt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, eine relativ spitze Audience erstmal zu finden. Also dass man nicht versucht, erstmal Content zu machen, der all interessiert, sondern der vielleicht eine sehr spezifische Zielgruppe interessant findet und dann sollte man von da raus wachsen. Und ich glaube, wenn man da einen guten Fit, das ist wie mit E-Commerce auch, du brauchst quasi den Product-Market-Fit, wenn du den hast, dann hast du gewonnen, wenn du irgendwie zu unterschiedlichen Content machst, der wo ein Post ganz anders ist als der andere, das funktioniert oft nicht. Wenn du Content machst, der an deiner Zielgruppe vorbeigeht, dann hast du natürlich auch nicht den Reach.
Ihr habt jetzt gesagt, ihr macht gar kein Paid-Marketing, Performance-Marketing. Ist das nach wie vor so? Da blutet mir als Salesman irgendwo schon das Herz. Und sage ich mal, jetzt, es wäre naheliegend aus einer Performance-Brille, jetzt irgendwie eure, das Video, was du vorhin beschrieben hast, das immer viral geht, weil das irgendwie was Catchiges hat, obwohl man das vielleicht gar nicht so selber aufs Papier bringen kann. Warum? Wieso nehmt ihr so etwas nicht als Instagram-Ad oder als TikTok-Ad und versucht das auf Conversion. Vielleicht habt ihr das auch schon gemacht oder möchtet ihr aus Brand-Perspektive, möchtet ihr das einfach nicht? Vielleicht nehmt ihr uns da nochmal mit.
Also es ist eine, es ist schwierig, weil es ist nicht so, dass wir das irgendwie kategorisch ablehnen, sondern das ist, hat natürlich eine Historie. Wir haben angefangen, organisch zu wachsen und es war eigentlich für uns immer so, wir mussten wirklich die ersten Jahre versuchen, von unserer Produktionskapazität und auch Versandkapazität überhaupt mit der Nachfrage mitzukommen. Das heißt, da wäre es für uns absolut wahnsinnig gewesen, Marketing zu machen, weil wir es eh nicht hätten irgendwie abdecken können. Das heißt, wir haben eine Zeit lang wirklich sehr intensiv daran gearbeitet, unsere Kapazitäten hochzufahren. Wir haben hier inzwischen viel, viel größere Laborflächen natürlich, wir haben ein großes Versandlager und so weiter. Also wir mussten erstmal das alles aufbauen und das hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis wir dann in der Situation waren, dass wir mehr produzieren konnten, als wir verkaufen konnten. Und dann war es aber so, wir haben immer noch 45% organisches Wachstum jedes Jahr, ohne dass wir einzeln für Performance. Also wir sind auch ein bisschen überrascht, aber ich glaube, es ist auch, also vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Background geben. Wir haben natürlich unterschiedliche Backgrounds. Wir hatten beide gute Industriejobs vorher und wir haben das aufgebaut und haben natürlich die ersten Jahre auch wirklich massiv gestruggelt. Wir waren, die erste Zeit waren es nur wir beide. Wir haben irgendwie kaum die Nachfrage decken können. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Das war wirklich echt hardcore. Und jetzt sind wir seit einiger Zeit in der komfortablen Situation, dass wir relativ normale Arbeitszeiten haben, auch mal Wochenenden frei haben und so weiter. Und wir haben natürlich dadurch, dass wir keine Marketingausgaben haben, natürlich auch eine ziemlich gute Umsatzrendite, muss man sagen. Und das heißt, für uns ist es so, na klar, wir könnten jetzt irgendwie massiv Marketing-Spend machen und das würde uns sicherlich auch weiter pushen, keine Frage. Aber das ist gar nicht so unser Drive, ehrlich gesagt. Also wir sind nicht so erpicht darauf, jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter zu haben und irgendwie riesen Team oder so, sondern also solange es organisch geht, soll das auf jeden Fall der Hauptteil sein und dass wir das vielleicht in den nächsten Zeiten mal mit Paid irgendwie hinzufüttern, das kann ich mir schon vorstellen. Was wir in letzter Zeit mehr gemacht haben, ist tatsächlich Affiliate-Marketing, Influencer-Marketing und das ist für uns auch der Haupttreiber für Neukundengewinnung und das funktioniert super und hat natürlich den schönen Effekt, dass wir nur bezahlen, wenn wir auch wirklich Umsätze generieren.
Das ist der Traum, glaube ich, jeder, der da gerade zuhört. Ich glaube, als Brand ist man da stark neidisch auf euch, organisch, irgendwie ohne Marketing-Spend, 45% Maximum. Das zeigt mal, wie toll und wie genial ihr Brandbuilding auch macht und wie gut ihr die organischen Kanäle im Griff habt. Und Nummer zwei, glaube ich, einige InvestorInnen, die auch viele hören hier den Podcast, die werden mir schreiben, hey, kannst du mir nicht einen Kontakt herstellen? Ihr könnt denen helfen, die kriegen Geld, mehr irgendwie Laboreinheiten und dann geben wir mal richtig Gas in Performance-Marketing. So wie ich es rausgehört habe, weil das gar nicht euer Ziel ist, würdet ihr Investor oder dass irgendwie jetzt da noch jemand reinkommt, kategorisch ausschließen?
Also kategorisch würde ich es nicht ausschließen. Wir haben tatsächlich auch schon einige Anfragen bekommen in die Richtung, die wir tatsächlich bisher immer abgelehnt haben. Aber das war oft auch so, also wenn, dann wollen wir, also es waren teilweise sehr strategische Investoren, das war für uns einigermaßen klar, dass wir das nicht wollen. Was für uns halt wichtig ist, ist, wir sind einfach getrieben sehr stark von unseren Werten und das ist auch was wir niemals aufgeben würden um keinen Preis. Das heißt, wenn wir irgendwann mal vielleicht einen Partner irgendwie mit reinnehmen würden, dann auf jeden Fall jemand, der unsere Werte teilt und der uns auch erlauben würde, das weiterzumachen, weil wir wissen auch aus so einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht, eigene Produktion ist verrückt. Da würde der eine oder andere vielleicht auch sagen, ja, mach das doch irgendwo woanders. Das ist doch irgendwie doch der Wahnsinn, dass ihr da irgendwie Leute habt und irgendwie Maschinen habt und Equipment habt und so weiter. Oder macht irgendwie aggressives Marketing oder macht irgendwie aggressives Influencer-Marketing. Aber wir würden es nicht kategorisch ablehnen, wenn es ein guter Fit ist und wenn wir das Gefühl haben, dass die Person oder der Investor dann auch unsere Werte teilt. Auf jeden Fall.
Weil ihr das gerade noch angesprochen habt, noch eine kurze Frage, bevor wir auch zu unserer Lieblingskategorie Schätzfrage kommen. Eure Werte stehen bei euch im Mittelpunkt. Es gibt ja jetzt ganz viele Brands, vor allem von großen Influencern, also eigentlich den Influencern wie Kylie Jenner mit Kylie Lipsticks oder Hailey Bieber, die jetzt auch ihre eigenen Make-up-Brands rausbringen und auch damit werben, dass sie vegan sind und das ohne Tierversuche und diese ganzen Punkte alles herstellen. Schaut ihr euch sowas an oder und wie steht ihr dazu? Sagt ihr, da ist auch viel Greenwashing dabei oder ist da wirklich so ein sehr positiver Trend zu erkennen in den letzten Jahren?
Also ich glaube, es ist beides. Also erstmal kann man natürlich sagen, als wir angefangen haben, waren wir da schon relativ allein auf weitem Feld in Deutschland. International gab es da immer schon mehr. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich finde es eine super Entwicklung erstmal, dass halt so viele Marken das jetzt auch als Thema für sich angenommen haben. Und da kann man auch, also es gibt natürlich so einen gewissen Grundzynismus in Deutschland, was solche Sachen angeht. Den haben wir tatsächlich gar nicht. Wir freuen uns über jede Marke, die sagt, wir sind vegan und wir legen da Wert drauf. Das ist erstmal alles sehr zu begrüßen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das aber sehr tief verankert in seinen Firmenwerten, weil es ist natürlich auch so, es gibt auch viele Sachen, die können wir nicht machen, weil wir unsere Werte haben und daran festhalten. Wir müssen bei jedem Rohstoff, den wir einkaufen, genau gucken, wo der herkommt. Das heißt, wir sind da manchmal auch langsamer, weil wir natürlich den Research vorher machen müssen. Es gibt bestimmte Rohstoffe, die können wir nicht benutzen, weil die aus tierischen Produkten hergestellt werden und so weiter. Das heißt, man muss gewisse Einschränkungen auch in Kauf nehmen. Ich glaube, wenn man als Marke da voll dahinter steht, dann ist das auch, auch machbar. Aber grundsätzlich begrüßen wir das mega, wenn das andere Marken machen.
So, wir schätzen heute mal wieder, wie jede Woche,
die Schätzfrage.
Die Person, die am nächsten dran ist, darf 100 Euro spenden. Und heute geht das an den Tierschutz Berlin, nämlich Europas größtes Tierheim in Berlin. Und wir haben eine Schätzfrage, wie jede Woche. Habt ihr ein Handy parat, wo ihr eure Antwort eintippen könnt, damit wir alle eintippen? Die Schätzfrage, die Larry diese Woche für uns rausgesucht hat, ist folgende. Okay, wie viele FollowerInnen hatte der weltweit beliebteste TikTok-Account im Mai 2022?
Okay. Boah. Wir können uns ja darauf einigen, dass wir gleich Millionen eintragen, dass wir nicht so viele Nullen tippen müssen, oder?
Ja, voll. Und die Person, ich weiß nicht, ob jetzt die Person tatsächlich dieser mit den Händen, wie heißt der, Khabib? Ich glaube, ich weiß nicht, ob der die, wie hieß die andere? Dali? Nee. Ihr seid doch da ein bisschen mehr in dem Thema drin. Weiß eine Dame oder ein Herr?
Reden wir von Deutschland oder international?
International, glaube ich.
Weltweit,
ja.
Okay. Ich sage, ich fange vielleicht diesmal an, ich sage 250 Millionen.
Okay.
Also wir sagen 1,2 Milliarden.
Milliarden?
Vielleicht liegen wir auch falsch, aber.
Ich glaube, er hat das Spiel verstanden, weil er und hat uns richtig aufs Glatteis geführt, weil er hat gesagt, lass es direkt in Millionen eintragen. Das sind eigentlich unsere Tricks hier. Sehr gut. Ich habe 92 Millionen. Jetzt bin ich wahrscheinlich daneben.
Okay, die Antwort ist Romy.
Der aktuell beliebteste Account weltweit ist Charlie D'Amelio. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Mit 140,3 Millionen Follower im Mai 2022.
Ach, verdammt. Wurde nicht Pan schlecht.
Bekannt.
Genau, 2019 hat sie erst angefangen. Also sie macht das jetzt seit 3 Jahren.
Wow. Und jetzt und ist 18 jetzt.
Wow.
Was hattest du gesagt?
Ich hatte 250, also ich bin 100 Millionen. Romy, du hast schon wieder gewonnen. Gestern gewonnen. Also du darfst.
Tierschutz Berlin, ich schicke direkt die 100 Euro los.
Langsam wird es teuer für dich.
Langsam wird es teuer. Die ersten Folgen, da lag ich gut daneben.
Meine Lieblingsfrage in diesem Podcast ist, was war euer letzter Why Not-Moment? Wir als Marke Snox stehen dafür, einfach mal zu machen, einfach mal gar nicht groß nachzudenken. Und daher gerne auch jeweils einzeln, also oder vielleicht habt ihr auch einen gemeinsamen Why Not-Moment.
Unser nächster Launch, der bald rauskommt, über den wir jetzt noch nicht viel mehr sagen können. aber ich denke, der ist sehr anders als unsere bisherigen Launches. Ich würde sagen, das war mein letzter Why Not-Moment, wo wir uns gedacht haben, okay, lass uns das einfach mal probieren.
Cool. Ich habe auch einen, also wir hatten tatsächlich überlegt, gerade, wie lange das schon her ist. Also wir sind inzwischen bei der Parfümerie Pieper in Westdeutschland, also größtenteils in Nordrhein-Westfalen, in 21 Filialen mit so Displays, Verkaufsdisplays zu finden. Also wenn jemand die Produkte von uns mal in echt sehen möchte, dann kann man da direkt hingehen und sich die anschauen. Und auf jeden Fall, wir haben so einen Storefinder bei uns auf der Seite, wo es die gibt, also da einfach mal draufschauen. Und das hat aber eine interessante Historie gehabt, und zwar diese Displays, die haben wir fertigen lassen in Thüringen und wie man sich vorstellen kann, greift auch die allgemeine Rohstoffknappheit, hält auch vor Thüringen nicht an und plötzlich war das Acryl, aus dem diese Displays gebaut sind, sehr, sehr knapp und es gab unglaubliche Lieferverzögerungen. Und wir hatten ein Launch-Date angepeilt mit Pieper und wirklich sehr, sehr knapp vorher waren diese Displays noch nicht fertig, weil die Rohstoffe nicht da waren. Und unser Plan war eigentlich wirklich alle von diesen Filialen anzufahren und die Erstbestückung zu machen und sicherzustellen, dass das alles gut vorbereitet ist. Das ging dann nicht, weil die Zeit dann zu knapp war. Und dann sind wir tatsächlich dann haben wir gesagt, why not, und sind nach Thüringen gefahren und haben die Displays da in Thüringen über ein Wochenende komplett bestückt, sodass die bestückt zu den Filialen fahren konnten. Das war wahnsinnig stressig natürlich, aber es war auch irgendwie sehr schön, die dann da alle nebeneinander aufgestellt und befüllt zu sehen und dann eben auch zu sehen, dass die in den Filialen gelandet sind und da auch super gut ankommen. Das war so unser ja, auch ein aktueller Why Not-Moment.
Oh, dann allerletzte Frage stellen wir auch jedem und ich bin immer mega gespannt. Ich glaube, deine Lieblingsfrage ist die Why Not-Frage. Meine Lieblingsfrage ist die Frage, die jetzt kommt. Wenn ihr euch auf eine Charaktereigenschaft von euch beschränken müsstet, ihr könnt beide eines sagen, welche wär's, wo ihr sagen würdet, die hat euch dahin gebracht, wo ihr heute seid? Ich fände es super spannend, wenn ihr die von dem anderen jeweils auswählt, was ihr denkt, was von dem anderen die Charaktereigenschaft wäre.
Sehr schön. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, aber wir sind natürlich auch verheiratet. Genau, das heißt, wir sollten das eigentlich wissen.
Ich würde sagen, also mal ganz davon abgesehen, klar, jeder hat irgendwie Ideen, mit welcher Idee man sich selber verwirklichen könnte und selbstständig sein könnte. Letztendlich scheitert es ja oft auch einfach an dem Durchhaltevermögen. Und ich denke, das haben wir beide auf jeden Fall. Dadurch, dass wir das ja jetzt schon seit 2017 machen und die ersten Jahre wirklich hart waren und es auch eine Weile gedauert hat, bis wir so wirklich mit den Gewinnen über die Runden gekommen sind, wir auch keine wirklichen Pausen zwischendurch uns gegönnt haben, bisher auch nie wirklich seit 5 Jahren keinen Urlaub mehr genommen haben, viele Wochenenden durchgearbeitet haben, nachts und dergleichen, von daher würde ich sagen, Durchhaltevermögen.
Vielen Dank, das nehme ich sehr gerne an. Also ich glaube, das hast du natürlich auch. Ich glaube, was dich aber auch ganz besonders auszeichnet, ist einfach eine unglaubliche Leidenschaft für das, was du machst. Und ich ziehe jedes Mal den Hut, wenn ich hier ins R&D-Labor komme und sehe, was Anna für neue Formulierungen gemacht hat und einfach zu wissen, in was für eine eigentlich wahnsinnig kurzen Zeit, wie sich das alles angeeignet hat und auf was für einem unglaublichen Niveau das passiert. Ist einfach so toll zu sehen. Das denkt auch nicht ich nur so, sondern das denken auch unsere KundInnen so, dass einfach die Produkte wirklich auch herausragend sind. Und da bin ich einfach jedes Mal total geflasht.
Mhm, Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr bei uns im Podcast wart. Ich habe viel gelernt. Es war sehr, sehr schön. Und wirklich, wir ziehen im ganzen Team Snoops unseren Hut. Ihr habt es selber gesagt, wir machen so ähnliche Sachen, irgendwie beide T2C, aber auf eine andere Weise so unterschiedlich. Ihr produziert selber, ihr sehr organisch, wir sehr paid, aber Produktion abgegeben. Ihr macht sehr stark in Richtung Werte und Branding, wo wir einfach noch extrem viel Aufholbedarf haben. Und deswegen, ich ziehe absolut meinen Hut und wir können wirklich sehr, sehr viel von euch lernen. Das haben wir auch heute schon. Ich verfolge euch sehr nahe seit einigen Wochen, seitdem ich euch da gesehen habe. Und jetzt habe ich euch voll auf dem Schirm und ihr seid eine große Inspiration. Deswegen toll, dass ihr da wart. Es hat mir ganz, ganz viel Freude bereitet.
Ja, vielen Dank.
Und das Kompliment können wir natürlich auch nur so zurückgeben.
Geil. Macht's gut und hoffentlich bis bald.
Dankeschön euch. Macht's gut.
Macht's gut.
Ciao.
Das war's mit der Folge mit Level Cosmetics. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich find's wirklich beeindruckend, wie die einfach ihren TikTok-Kanal aufgebaut hat. Ich komme nicht drauf klar und trotzdem, wie toll, bodenständig und sympathisch die beiden waren. Auch wir probieren ja gerade viel rum bei TikTok. Murat postet bei uns gerade täglich auf TikTok. Also schaut doch mal auf unserem Kanal vorbei. Wir machen da viel Learnings, wir probieren viel aus. Wir sind auch gerade dabei, tatsächlich fun fact, jemand für hier die Personal Brand Johannes Kliech einzustellen, um auch da Vollgas bei TikTok zu geben. Also wir sehen da extrem viel und großes Potenzial. Und daher bin ich gespannt, was alles in dieser ganzen TikTok-Ära und Welt noch auf uns zukommt.
Und nächste Woche geht es weiter mit einer, würde ich sagen, sehr, sehr praktischen Folge mal wieder, alles rund um das Thema Amazon. Denn letzte Woche war ja der Amazon Prime Day und wir wollen hier einmal gemeinsam Bilanz ziehen, nämlich Melanie und Yannick von Snox und Philipp von Snox Salting. Und wir wollen einmal unsere Erkenntnisse und Insights abgleichen. Was lief gut, was lief schlecht, was würden wir auch für nächstes Jahr empfehlen oder für andere große Sales Events. Also, wenn ihr euch diese Tipps nicht entgehen lassen wollt, dann
Montag.
Nächsten Montag geht's weiter.
Montag ist Podcast-Tag. Tschüssi!
Snox Salting Podcast. Das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Diese
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.